Ahoi und damit ein recht herzliches Willkommen zu einer neuen Folge vom Parkett ans Mikro. Ja, direkt ein Disclaimer vorneweg. Wenn ihr diese Folge nur bei Spotify oder bei Apple Podcasts hört, dann wechselt sofort zu YouTube, denn ich, wie man hier sehen kann auf dem Video, ich bin gerade auf dem Indischen Ozean unterwegs und ich werde so über die Folge hinweg so ein bisschen auch mal meinen Hintergrund ändern, das heißt, um alles zu sehen. Guckt auf jeden Fall auf YouTube vorbei, es hat auf jeden Fall viel Spaß gemacht, diese Folge aufzunehmen.
Und noch einen kleinen Einschub, den ich vorhin vergessen hatte, nämlich von dem neuen Wer bin ich Spiel noch die Auflösung, wer denn gesucht wurde bei der letzten Folge. Und das waren bei der ersten Person handelt es sich, hoffentlich haben das alle erkannt, um Anna Salita, die natürlich dieses Jahr zum 12. Mal in Folge TMW-Landesmeisterin geworden ist. Also herzlichen Glückwunsch dazu auch noch. Dann die zweite Person war etwas schwieriger, das war Franco Formica. Das sollte, denke ich, jeder, oder nicht jeder, aber das sollte man auch wissen können, denn das ist schon ein Ausnahmetänzer gewesen, der eben so einen tollen Erfolg auch schon in dem Jugendjahr, in seinem zweiten und dritten Jugendjahr gehabt hat. Und die letzte Person war die DTV-Verbandstrainerin Annette Sudol, die mit Simone Segatori auch viele tolle Erfolge für Deutschland feiern konnte.
Ja, es geht heute, wie ihr schon im Titel gesehen habt, so ein bisschen um den Turniereinstieg. Das heißt, wir fokussieren uns mal wirklich darauf, was man machen muss, um erstmal ein Turnier zu tanzen heute. Vor allen Dingen, was erstmal vor dem ersten Turnier passiert, denn da sind ja schon ganz viele Sachen, die man überhaupt erledigen muss, bevor man das erste Turnier überhaupt tanzen kann. Da danke ich auch Sven Rauhaus, der mich auf diese Idee gebracht hat. Vielen Dank, Sven. Und auch vielen Dank für die Zusendung der ganzen Materialien. Da habe ich auf jeden Fall viel rausnehmen können und ich denke, das ist eine super Idee, das auch einmal zu machen. Genau. Was ist denn das Wichtigste, was überhaupt vor dem ersten Turnier passieren muss? Das Allerwichtigste, was überhaupt sein muss oder was eine Voraussetzung ist, ist, dass man in mindestens einem DTV-Verein Mitglied sein muss. Das heißt, man kann sich einen Verein, der im DTV auch Mitglied ist, aussuchen und man muss in diesen Verein eintreten, damit man überhaupt an DTV-Turnieren auch teilnehmen kann. Warum mindestens ein Verein? Man kann auch theoretisch in mehreren Vereinen gleichzeitig Mitglied sein. Das heißt, wenn man sagt, okay, mein Verein ist etwas kleiner, hat keine eigenen Vereinsräume, dort wird in einer Sporthalle einmal die Woche Gruppentraining angeboten, aber ich bin so mit dem Verein verbunden, ich möchte für diesen Verein starten, dann kann man auch sagen, ich gehe in einen großen Verein noch als Zweitmitglied und kann da noch am Gruppentraining teilnehmen oder freies Training dort machen. Also deswegen muss mindestens ein DTV-Verein sein, wo ich Mitglied bin. Wenn man nicht so genau weiß, hat mein kleines Dorf oder hat meine Stadt überhaupt einen Verein, der im DTV Mitglied ist, dann gibt es auf der DTV-Website eine Vereinssuche. Das kann man auch ganz einfach googeln. Einfach Vereinssuche Tanzsport oder Vereinssuche DTV bei Google eingeben. Und dann kommt man auf so eine Suchleiste und dann kann man da die ganzen Vereine oder in seiner Stadt die Vereine auch suchen. So, wenn ich dann in dem Verein Mitglied bin, dann passiert was? Ja, am besten, wenn ich ein Turnier tanzen möchte, davon gehen wir aus, wir wollen ja dann ein Turnier tanzen, dann ist es das Beste, erstmal das Gruppentraining zu besuchen, Standard oder Latein oder auch in manchen Vereinen gibt es so eine Turniervorbereitungsgruppe oder Turnieraufbaugruppe. Na, da sollte man sich vielleicht auch dann informieren beim Vorstand oder vielleicht hängt was aus in dem Verein, wo man als Turnieranfänger oder als angestrebter Turniertänzer hingehen kann oder hingehen sollte, zu welchem Gruppentraining. Na, manchmal sind das Gruppentrainings, wo dann nur BAS-Paare teilnehmen. Das wäre natürlich für jemanden, der gerade noch kein Turnier getanzt hat, wahrscheinlich ein bisschen over the top, aber deswegen da auf jeden Fall auf der Vereinswebsite oder mit einem Trainer oder mit anderen Paaren sprechen, was denn da für euch am besten ist. Wie lange sollte ich denn jetzt dieses Gruppentraining besuchen vor meinem ersten Turnier? Das ist natürlich immer sehr unterschiedlich. Es kommt immer auf einen selber an. Manche sagen, okay, ich bin nach 5-mal Training, bin ich schon bereit für ein erstes Turnier. Die sind halt so selbstbewusst, dass sie sagen, ich möchte das einfach ausprobieren, egal wie fitter ich werde. Ne? Die können das gar nicht abwarten. Das ist einfach wichtig, das dann auch mit dem Trainer zu besprechen, ob man zum Beispiel auch ein Ziel hat. Man sagt, okay, ich möchte jetzt bis zu den Sommerferien ein Turnier tanzen oder ich möchte bis zum Ende des Jahres ein Turnier tanzen, dann kann der Trainer auch gucken, wie muss er mit euch im Gruppentraining arbeiten, muss er vielleicht ein bisschen mehr pushen, ne? Kann er das so ein bisschen mehr laufen lassen, weil ein bisschen mehr Zeit ist, ne? Dass sich das alles setzt. Also da bitte auch immer direkt mit dem Trainer sprechen und mit sich selber auch sprechen, wie man, was man sich für einen Zeitrahmen setzen will. Wenn man sagt, okay, Trainer, du sagst mir, wann du denkst, ich bin bereit für ein Turnier, dann kann das sein, dass er 4 Jahre trainiert und der Trainer sagt, ich weiß noch nicht, also der Rumba Walk ist immer noch nicht so ganz, wie ich das will, ne? Es ist aber D-Klasse, deswegen da auch immer mit sich selber im Reinen sein oder sagen, okay, ich möchte jetzt nicht 3-4 Jahre trainieren, ohne ein Turnier getanzt zu haben, denn wir wollen ja alle eigentlich Turnier tanzen. Dafür sind wir ja Turniertänzer geworden. Es ist noch niemand Weltmeister geworden, der nur trainiert hat und nicht einmal auf ein Turnier gegangen ist, ne? Trainingsweltmeister gibt es bei uns leider ja nicht. Dann wäre es immer oder ist immer eine gute Möglichkeit, was man schon mal machen kann, zu Turnieren in der Umgebung fahren und sich das schon mal anschauen. Das heißt, wenn man in Düsseldorf wohnt oder wenn man in Berlin wohnt oder ne, in anderen großen Städten, werden eigentlich regelmäßig Turniere angeboten. Nicht immer in der gleichen Altersgruppe, in der ihr seid, aber in allen möglichen Altersgruppen. Das heißt, man kann einfach mal hinfahren, Eintritt da bezahlen und sich das dann anschauen, wie überhaupt ein Turnier abläuft, ne? Also was da überhaupt passiert. Schon mal so ein bisschen versuchen rauszufinden, was die ganzen Sachen heißen, ne? Was heißt denn ein General Look, ne? Ohne das überhaupt mal nachzugucken, sondern schon mal, dass man versucht, was das denn heißt, ne? Was ist ein Finale, eine Siegerehrung, sollte relativ klar sein, was das ist, aber einfach mit dem Ablauf von einem Turnier sich mal so ein bisschen befassen, denn dann ist das, ist dieser Part schon mal ein bisschen entspannter und man kann etwas befreiter auf ein Turnier fahren. Dann ist natürlich eine ganz große und wichtige Entscheidung auch, was möchte ich denn überhaupt tanzen? Also es gibt natürlich mehrere Möglichkeiten, nicht nur Sektionen, sondern auch, möchte ich Solo tanzen, möchte ich Synchro-Duo tanzen oder möchte ich Paartanz betreiben? Diese Entscheidung muss man vor einem ersten Turnier treffen. Genauso wie die Entscheidung, möchte ich Latein oder Standard machen, genau diese gleiche Entscheidung muss ich vor dem ersten Turnier treffen, denn dieses erste Turnier wird das erste Turnier. Ne? Also das heißt, wenn ich sage, ich tanze Solo, Synchro-Duo und Paartanz und ich tanze Standard und Latein, wird trotzdem das vielleicht das Solo-Standard-Turnier mein erstes Turnier werden. Das heißt, man muss sich da so ein bisschen die Gedanken machen, okay, worin möchte ich mein erstes Turnier tanzen? Ne? Ich kann alles machen, aber irgendeins wird mein erstes Turnier. Und deswegen da einmal sich selber klar machen, okay, vielleicht fange ich erstmal nur mit Solo an. Vielleicht, wenn ich einen Partner habe, kann man direkt Paartanz machen. Oder wenn ich eine gute Freundin und einen guten Freund habe, können wir auch Synchro-Duo direkt machen. Ne? Also da einfach klar machen, was man tanzen will. Standard und Latein dann auch klar machen, was man tanzen will. Dass man sich da festlegt, das wird das erste Turnier. Paartanz, Latein, Hauptgruppe D, das ist unser erstes Turnier. Ne? Also da ist wichtig, sich da festzulegen, dass dieser Gedanke, okay, das erste Turnier wird in dieser Kategorie, in dieser Altersgruppe stattfinden. Man kann, das hatte ich auch schon öfters gesagt, auch bei der Solo-Folge, es gibt natürlich die Kombinationsmöglichkeit, das heißt, man kann in beiden Disziplinen Solo tanzen und auch gleichzeitig in beiden Disziplinen im Paar tanzen. Man kann aber auch sagen, ich tanze Solo, Standard und Paar Latein oder andersrum. Na, das geht, da muss man sich nicht jetzt so festlegen, dass man sagt, okay, ich tanze nur Standard Solo. Na, das muss man nicht machen. Wer das will, kann das natürlich gerne machen, aber man muss sich da nicht so festlegen, sondern man kann auch das mixen mit dem Paartanz, wie man will. So, wenn ihr dann wisst ungefähr, in was ihr antreten wollt, ihr wart schon ein paar Mal beim Gruppentraining, bekommt erste Figuren auch in diesem Gruppentraining, ne? Dann ist ja die Frage, okay, jetzt, ne, ich bräuchte eine Choreografie. Bei manchen Gruppentrainings ist es so, dass es sehr auf Technik fixiert ist, das heißt, es werden einzelne Figuren immer nur genommen, die dann technisch so ein bisschen erarbeitet werden. Diese Basic-Figuren, die kann man zu einer Choreografie zusammenkleben. Dafür sind diese Figuren eigentlich auch da. Allerdings muss man da auch immer aufpassen, dass man da in der Schrittbegrenzung sich bewegt. Es kann auch manchmal sein, dass da Übergänge sind, die nicht ganz so erlaubt sind. Das heißt, diese wirklichen Basic-Figuren sind eigentlich unproblematisch, aber da muss man trotzdem aufpassen. Und wenn man etwas individuellere Choreografien haben möchte, dann geht das meistens nur in Privatstunden. Es gibt in der Basic, das habe ich auch, glaube ich, bei der Schrittbegrenzungsfolge gesagt, es gibt sehr interessante Basic-Figuren, die von 95% der D-Paare nicht getanzt werden. Das liegt daran, dass nicht alle Trainer auch mit Trainerlizenzen unterwegs sind, dementsprechend auch nicht wissen, wie die etwas schwereren Figuren gehen und auch nicht wissen, was denn überhaupt im Figurenkatalog vertreten ist. Und der Figurenkatalog ist sehr groß. Für jeden Tanz sind dann 40, 50, 60 Figuren drin, die man tanzen kann. Und es sind wirklich interessante Figuren. Das heißt, wenn man ja sagt, ich möchte eine Choreografie, die sich etwas von den anderen Solotänzern oder Paaren in meinem Gruppentraining, dass die sich etwas abhebt, dann ist das meistens nur über Privatstunden auch möglich. Aber da auch immer mit dem Trainer sprechen, was gibt es denn eine Möglichkeit und wie kann man da zu einem zufriedenstellenden Ergebnis für einen kommen. Denn was ihr auf jeden Fall haben wollt für das erste Turnier ist, dass ihr zufrieden seid mit allem. Das heißt, auch mit eurer Choreografie zufrieden seid und euch in dieser Choreografie wohlfühlt. Na, wenn ihr sagt, der Trainer gibt euch eine D-Klassen-Choreografie und ihr sagt, oh, diese zwei, drei Figuren, die fühlen sich nicht gut an, das, ne, dann sagt es dem Trainer auch. Das ist sehr wichtig, dass ihr nicht sagt, okay, ich muss die machen und ich muss das so lange trainieren, bis das gut anfühlt. Wenn ihr da einfach nach ein paar Wochen immer noch nicht mehr klarkommt, dann lieber was ändern. Denn es gibt sehr viele Figuren, die man anstelle dieser einen Figur tanzen kann. Also das ist nicht, dass man nur sagen kann, okay, diese Figur kann man eigentlich nur diese andere Figur tanzen, sondern da gibt es immer eine Variationsmöglichkeit. Da auf jeden Fall mit dem Trainer auch sprechen. Alles, egal welche Variante man jetzt nimmt, ob man sagt, ich nehme Basic-Figuren in dieser zusammengeklebten Variante oder ich nehme etwas schwierigere D-Klassen-Figuren, es muss alles in der Schrittbegrenzung sein. Die Schrittbegrenzung wird ja jetzt auch, das haben wir auch schon öfter jetzt angedeutet, 2025 wird die Schrittbegrenzung im TNW vor allen Dingen häufiger kontrolliert. Es wurden schon zweimal kontrolliert auf der Solomeisterschaft in Krefeld und auf der Kinder-Junioren- und Jugendlateinmeisterschaft in Solingen. Dort gab es auf jeden Fall Fälle, die auch in die ESV eingetragen wurden mit einer Verwarnung. Das heißt, da werden nicht, wir sagen das nicht nur und es passiert nichts, sondern es werden dann auch wirklich Verstöße geahndet und die kommen in die ESV mit rein. Also da bitte dann aufpassen, dass das so in der Schrittbegrenzung mit oder alles sich in der Schrittbegrenzung bewegt. Es gibt den Syllabus, das ist der WDSF-Figurenkatalog, den gibt es auf der WDSF-Website zu finden und da stehen alle Figuren drin, die man in einer D- und einer C-Klasse tanzen darf, in Standard und in Latein. Ne? Das ist alles da aufgelistet, was man tanzen darf. Also wer da sich einmal mal durchlesen möchte, gerne. Ne? Das werdet ihr nicht gut verstehen, denn dort steht nicht, wie die Figuren getanzt werden, denn das wäre dann ein 3000-Seiten-Buch, sondern da stehen nur die Namen der Figuren, eine Anfangsposition, eine Endposition und welche Besonderheiten man in dieser Figur noch tanzen darf, abgewandelt von der normalen Buchvariante. Also da bräuchte man schon oder braucht man eigentlich schon eine Trainerlizenz, um das wirklich zu verstehen. Aber das ist eben diese Schrittbegrenzung, nach der auch geprüft wird. Ja, wenn ihr dann eure Choreografien, egal in welcher Disziplin oder was auch immer habt und ihr sagt, okay, es sind jetzt 3, 4, 5, 6, 7, 12 Monate vergangen, ich möchte jetzt ein Turnier tanzen, dann ist es wichtig, dass ihr auch euren Trainer darüber informiert, dass ihr jetzt, oder vielleicht habt ihr das mit ihm zusammen besprochen, aber ihr fühlt euch schon früher bereit dafür, dass ihr ein Turnier tanzen wollt. Ne? Das müsst ihr eurem Trainer sagen, denn euer Trainer hat eigentlich einen Plan, hoffentlich, ne? Für euch auch. Der hat einen Plan und wenn der Plan vorsieht, okay, wir haben jetzt noch 3 Monate bis zum ersten Turnier und ihr sagt aber vorher, ich möchte aber erst schon 6 Wochen mein erstes Turnier tanzen, dann kann er euch das nicht verbieten. Ne? Es ist immer noch Es ist immer noch für euch, vor allen Dingen für Leute, die in der D-Klasse gerade starten, ist es ja eher ein Hobby als ein Beruf. Deswegen kann er euch das nicht verbieten, da an dem Turnier teilzunehmen. Deswegen mit ihm darüber sprechen. Hör mal, ich fühle mich bereit. Ich möchte das jetzt einfach mal ausprobieren. Wir haben jetzt schon 5 Monate trainiert und irgendwie, ich war auf ein paar Turnieren und ich finde das so toll und ich will das einfach mal ausprobieren. So, dann macht es. Ne? Also dann macht das einfach. Bevor ihr dann aber einfach auf das Turnier laufen könnt und sagen könnt, hallo, hier bin ich möchte gerne tanzen, fehlt noch eine Kleinigkeit. Um die muss sich euer Vereinssportwart kümmern. Jeder Verein im DTV hat eigentlich jemanden, der für den Sport zuständig ist. Ich bin zum Beispiel in Krefeld der Sportwart und natürlich auch in dem Jugendverband in Nordrhein-Westfalen der Sportwart. Das heißt, da gibt es immer jemanden, der irgendwie dafür verantwortlich ist. Und den müsst ihr auch darüber informieren, dass ihr jetzt ein Turnier tanzen wollt, denn es fehlen noch 2 ganz wichtige Sachen, die ihr dafür benötigt. Erstmal benötigt ihr überhaupt eine ID-Nummer, ne, dass überhaupt ihr im System, in unserem ESV-System, in der elektronischen Sportverwaltung, dass ihr dort überhaupt erstmal registriert werdet und eine Nummer zugeordnet bekommt, die euch, ja, wo ein Profil hinterlegt ist. Ne? Das hat jeder Turnierleiter, jeder Wertungsrichter, jeder Tänzer hat diese ID-Nummer im DTV, dass jeder klar zugeordnet werden kann. Und deswegen können wir uns auch so jetzt digital zu Turnieren anmelden, mit unserer ID-Nummer, dann ist das nämlich gar kein Problem mehr. Das heißt, ihr geht zum Sportwart und sagt, hallo, ich möchte ein Turnier tanzen. Dann sagt der Sportwart, dafür brauchst du erstmal eine ID-Nummer bzw. eine ID-Karte. Für diese ID-Karte ist ein Foto notwendig. Ich mache das dann immer, wenn jemand zu mir gekommen ist. Den habe ich dann immer vor eine Wand gestellt und dem so ein Handy ins Gesicht gehalten und so ein Porträtfoto gemacht. Dann braucht er mir das nicht selber schicken. Aber wenn ihr sagt, okay, das sieht nicht gut aus, ich möchte das selber schicken, dann schickt das bitte selber. Aber es sollte schon irgendwie ein Porträt sein. Jetzt nicht so ein Ganzkörperfoto und dann ist es noch so lässig über die Schulter geguckt, ne, sondern schön nur Porträt. Dann wird der Vereinssportwart einen ID-Kartenantrag ausdrucken, den wird er euch vorlegen, da müsst ihr unterschreiben. Da geht es auch um Datenschutz, um Datenschutzsachen. Dann wird dieser Antrag mit eurem Foto, einer hoffentlich gültigen E-Mail-Adresse, die ist sehr wichtig, eurem Geburtsdatum, Telefonnummer etc. an die DTV-Geschäftsstelle geschickt. Und diese Geschäftsstelle bearbeitet dann den ID-Kartenantrag. Das kann auch per Mail sein, das muss nicht mehr per Post gehen. Das dauert meistens so 2 Tage, 1-2 Tage, das geht relativ schnell. Und dann habt ihr einen aktivierten oder eine aktivierte ID-Nummer. Und mit dieser aktivierten ID-Nummer könnt ihr euer Konto aktivieren. Das ist ja wie bei jedem anderen Account, wo man irgendwie was aktivieren muss oder sich einen neuen Account anlegt. Da muss man das ja irgendwie die E-Mail-Adresse bestätigen und was weiß ich nicht. Das ist so ein bisschen ähnlich. Das heißt, ihr kriegt eure ID-Nummer, ihr habt ja hoffentlich euer Geburtsdatum und ich glaube, man braucht noch die E-Mail-Adresse. Und dann könnt ihr euer Konto aktivieren und das erste Mal in euer ESV-Konto reinschauen, auch was denn so los ist. Denn dort sind eigentlich interessante Sachen. Wenn ihr auch keine Turniere getanzt habt, ist das ein bisschen leer, aber das wird sich ja dann über die Zeit füllen. Und wenn ihr dem Sportwart ja logischerweise mitgeteilt habt, ich tanze ein Turnier, ich möchte ein Turnier tanzen, braucht ihr natürlich auch für ein Turnier im DTV eine Jahreslizenz. Denn es ist natürlich so, dass der DTV diese Turniere vergibt oder die Landesverbände diese Turniere ausrichten oder die Vereine diese Turniere ausrichten und der DTV verleiht dafür eben oder man braucht vom DTV dafür eine Lizenz, um an diesen Turnieren teilzunehmen. Diese Lizenz ist nicht teuer im Jahr. Wenn man natürlich nur ein Turnier tanzt, man sollte schon ein paar mehr Turniere tanzen, aber die ist wirklich nicht teuer. Diese kann der Sportwart dann euch bestellen, wenn ihr sagt, ja, das war wirklich kein Scherz, ich mache das wirklich, dann bestellt der Sportwart euch eine Jahreslizenz und damit seid ihr dann berechtigt, auch an Turnieren teilzunehmen, erst dann. Dann meldet ihr euch eben in der ESV-App. Die kann man sich auch runterladen aus dem Android-Store und aus dem Apple-Store. Das heißt, da ladet ihr euch die ESV-App runter, meldet euch dann in der App an mit allen möglichen Sachen. Und dort ist es dann möglich, dass ihr in die, wie heißt es nochmal, Turnierdatenbank, so heißt es, dass ihr in die Turnierdatenbank einsehen könnt. Die Turnierdatenbank ist, ich hoffe mal, das erklärt sich von selbst, ja, die Datenbank, wo alle Turniere im DTV einsehbar sind. Und da gibt es eine Rubrik, dass wenn ihr euch in eurer Altersgruppe, also in der Altersgruppe und Startklasse und Leistung und Disziplin angemeldet habt oder die Lizenz dafür habt, dass ihr automatisch eine Auflistung bekommt, an welchen Turnieren oder zu welchen Turnieren ihr euch überhaupt nur melden könnt. Das heißt, es gibt sehr viele Turniere in Deutschland an jedem Wochenende in ganz verschiedenen Städten, aber nicht jedes Turnier hat eure Altersgruppe oder eure Altersklasse. Das heißt, die ESV-App sortiert das direkt schon aus, was ihr überhaupt nicht tanzen könnt und zeigt euch nur das, was geht. Da leider einen kleinen Einwand, denn das gilt nicht für Solos, beziehungsweise nicht für alle Solos. Viele von meinen Solos in Krefeld haben das Problem, dass bei ihnen überhaupt keine Turniere aufgelistet sind, wo sie starten können. Also das ist immer ein bisschen, ja, bei Solos ist das immer ein bisschen problematisch. Ich muss das immer noch per Hand allen meinen Solos geben oder dass sie das in der Turnierdatenbank sich selber raussuchen müssen, welche Turniere sie tanzen können. Also das kann sein, wenn ihr Solo tanzt, dass ihr das gleiche Problem habt, dass ihr selber schauen müsst, welche Turniere ihr überhaupt tanzen könnt. Wenn ihr dann wisst, in welcher Altersgruppe ihr überhaupt seid, könnt ihr dann eben, wenn das nicht in der App gehen sollte, könnt ihr beim DTV auf der Website unter Turnierdatenbank, das könnt ihr auch einfach wieder bei Google eingeben, Turnierdatenbank, Tanzsport, dann kommt das sofort als erster Link, könnt ihr da im Bereich der offenen Turniere, das ist da ein bisschen weiter unten, alle Turniere eurer Altersgruppe, wenn ihr jetzt, sagen wir mal, Hauptgruppe 2 seid, dann kann man da Hauptgruppe 2 auswählen. Dann natürlich D-Klasse, weil ihr seid ja D-Klasse. Es kommt da natürlich darauf an, seid ihr jetzt Solo, seid ihr Paartanz. Das muss man, glaube ich, etwas weiter oben auswählen. Also da einfach mal so langsam runterscrollen. Da kann man auch Landesverbände auswählen. Wenn ihr sagt, ich wohne jetzt in Baden-Württemberg und ich habe bis Hamburg für mein erstes D-Turnier, muss jetzt noch nicht sein, ne, sondern ich möchte erstmal Bayern, Baden-Württemberg irgendwie so gucken. Da kann man da auch auswählen, in welchem Monatsbereich oder die Daten kann man auch auswählen. Ne? Man kann jetzt sagen, okay, was ist nächste Woche oder was ist in 5 Monaten? Nicht zu weit in Zukunft gucken, denn es kann sein, dass noch nicht alle Turniere eingetragen sind. Ne? Man muss, glaube ich, bis 5 Monate vor Turnierstart oder Turniertag muss das eingereicht sein, dass man ein Turnier machen will. Das heißt, nicht zu früh gucken nach einem Turnier. Da können noch nicht alle drin sein. Das heißt, da kann man dann unter offene Turniere eure Altersgruppe eingeben, dann D-Klasse und dann eben Standardlatein. Und dann, wenn ihr dann auf Suchen klickt, dann sollte eigentlich eine Liste kommen. Mal länger, mal kürzer. Ne? Es kommt immer so ein bisschen darauf an, was ihr alles ausgewählt habt. Und das sind dann die Turniere, die zu euren Konditionen passen. Da könnt ihr über die Website könnt ihr euch nicht melden. Das heißt, wenn ihr sagt, okay, in meiner App geht diese Turnierauflistung nicht, dann sucht euch das Turnier raus über diese Turnierdatenbank und dann geht in eure App, sucht das gleiche Turnier raus, klickt es an und dann sollte auch eure Klasse da stehen und dann steht da ein Meldebutton. Das heißt, da kann man dann sich anmelden. Ja, und wenn ihr dann sagt, okay, das ist es, dann klickt da auf Melden. Was dann passiert ist, dass der Verein über seine Vereins-Mail-Adresse eine Nachricht bekommt, dass jemand eine Meldung abgesetzt hat von dem Verein. Dann steht da drin der Name dieser Person, dann steht da drin, welche Klasse er gemeldet hat, er oder sie gemeldet hat und dann steht auch drin, wo das Turnier gemeldet wurde, welches Turnier gemeldet wurde, ne? Dass der Verein Sportwart auch sieht, wo die Paare, wo die Solos überall in Deutschland rumreisen, an welchem Wochenende. Ne? Also das ist dann so ein Überblick. Und der Verein Sportwart muss diesen Start noch freigeben. Das ist das ganz, ganz Wichtige. Denn es gibt einen Meldeschluss für jedes Turnierwochenende. Und das ist in der Woche des Turnieres an dem Dienstagabend um 23:59 Uhr. Das Problem ist, dass der Sportwart es Dienstagabend um 23:59 Uhr spätestens freigeben muss. Also wenn ihr sagt, ich Dienstagabend, oh mein Gott, ich wollte ja ein Turnier tanzen, ich habe es doch gar nicht gemeldet. es ist 23.50 Uhr und ihr klickt auf Melden, dann kann das gut sein, dass der Sportwart das nicht mehr freigeben wird, denn ich möchte auch nochmal alle daran erinnern, dass eigentlich jeder Sportwart im Deutschen Tanzsportverband das ehrenamtlich macht. Und das heißt, dass er nicht oder sie auch nicht unbedingt nachts um kurz vor 12 nochmal verpflichtet ist, die Vereins-E-Mails zu checken. Deswegen bitte ich daher, wenn ihr Turniere tanzen wollt, das gilt übrigens auch für alle, das gilt jetzt nicht nur für die D-Klassen-Leute, die ihr erstes Turnier tanzen wollen, das gilt für alle, guckt, dass ihr früh genug eure Turniere meldet. Ja, man sollte mal spätestens eine Woche an dem Wochenende vorher sich ganz klar entscheiden, ja oder nein. Ja, dass ihr bitte guckt, ob ihr das tanzen wollt oder nicht. Und dann, wenn ihr 2 Wochen, 3 Wochen vorher schon wisst, das werden wir tanzen, melden, direkt melden. Weil dann ist immer noch Zeit da, das freizugeben. Und bitte nicht auf den letzten Drücker. Wenn ihr euch dann ein Turnier ausgesucht habt, was ihr tanzen wollt, dann geht es natürlich auch darum, dass ihr euch Gedanken über die Turniergarderobe macht. Und das ist natürlich ein ganz, ganz wichtiges Thema, beziehungsweise auch ein Thema, was sehr häufig, vor allen Dingen in den D-Klassen, etwas Probleme bereitet. Denn es gibt vor allen Dingen auch in Kinderklassen und Juniorenklassen gibt es häufig das Problem, dass dort ein paar Verstöße gegen die Kleiderordnung vorkommen. Und da habe ich ja auch schon mit Tim, als wir über die TSO gesprochen haben, häufiger darauf hingewiesen, dass wir in den TSO-Folgen nicht über die Änderungen in den Kleiderordnungen sprechen, sondern da sich jeder nochmal selber schlau machen soll. Aber ich denke, in so einer Folge wie jetzt ist das gar nicht so verkehrt, wenn wir da einmal über die wichtigsten Punkte da einmal noch drüber gehen. Nur zum Verständnis, diese Folge beschäftigt sich jetzt mit der TSO Stand Dezember 2024. Wenn ihr das in ferner Zukunft schaut oder hört in 2, 3 Jahren, dann gibt es mit Sicherheit eine neue TSO. Dementsprechend übernehme ich da keine Haftung, wenn ihr euch auf diese Folge beruht. Denn es kann sein, dass irgendwas sich ändern wird. Daher bitte da einen Fokus drauf legen, dass ihr euch dann die aktuellste TSO anschaut, die es auf der DDV-Website zu finden gibt, und dann einmal schaut, was denn da wirklich erlaubt ist und vor allen Dingen, was wirklich nicht erlaubt ist. Ihr findet die Kleiderordnung in der TSO unter Anhang 1. Das ist ganz unten, das ist so in der Mitte. Anhang 1 sollte eigentlich gerade drin sein, aber nach dem letzten Abschnitt O, das ist der letzte Abschnitt in der TSO, da kommt dann Anhang 1 und das ist die Kleiderordnung. Da gibt es ein Vorwort zu, bevor überhaupt irgendwelche Regeln aufgestellt werden, gibt es ein Vorwort. Und in diesem Vorwort stehen unter anderem geschrieben ein paar allgemeinere Sachen. Eine wichtige Sache ist, dass in allen Startklassen die Kleidung erlaubt ist, die für die Startklasse darunter auch erlaubt ist. Das heißt, wenn ihr in einer B-Klasse ankommt, dann dürft ihr immer noch die Kleidung aus der C- und aus der D-Klasse anziehen. Das heißt, da braucht ihr euch keine Sorgen machen. Diese Kleidung aus der niedrigen Klasse ist immer mit erlaubt. Wenn ihr gerade aufgestiegen seid und sagt, oh, ein neues Kleid oder so, muss jetzt nicht sein, könnt ihr immer noch die anderen Sachen oder die andere Kleidung der anderen Klasse anziehen. Dann gibt es auch einen wichtigen Punkt, der häufig unterschätzt wird, vor allen Dingen von noch nicht so erfahrenen Turniertänzerinnen und Turniertänzern, nämlich wenn ihr euch entscheidet, die Klamotten oder die Turnierkleidung während des Turniers zu wechseln. Eine wichtige Sache dazu: Während einer Runde ist es nicht erlaubt, die Turnierkleidung zu wechseln. Das heißt, während einer Runde müsst ihr die gleiche Turnierkleidung anhaben. Wenn ihr euch dazu entscheidet, eben nach der Beendigung einer Runde sagt, okay, das Kleid hat sich irgendwie voll komisch angefühlt, das war nicht bequem oder was, dann müsst ihr nach dem ihr gewechselt habt, müsst ihr zum Beisitzer oder zu der Chairperson gehen und einmal euch vorstellen und sagen, ich habe mein Kleid gewechselt. Oder mein, nicht nur Kleid, ne, sondern auch die Sachen vom Herrn. Wenn ihr euch umgezogen habt, müsst ihr das einmal der Chairperson oder dem Beisitzer eben zeigen, dass der das abnimmt, dass das okay ist. Ne? Das steht auch vorne drin. Und dann gibt es noch auch eine sehr, sehr wichtige Sache, die eigentlich immer unterschätzt wird, dass das überhaupt hier drin steht. Nämlich hier steht drin, bei groben Verstößen gegen die Grundsätze von Sitte und Anstand, ja, dann hat der Turnierleiter, die Turnierleiterin das Recht, Paare zu disqualifizieren. Das heißt, auch wenn es irgendwie regelkonform ist, wenn man die Regeln sich so hinbiegen möchte, dass das Kleid irgendwie regelkonform ist, hat der Turnierleiter trotzdem das Recht, wenn es gegen die Grundsätze von Sitte und Anstand verstößt, das zu ahnden. Also dementsprechend nicht auf Teufel komm raus die Regeln biegen und brechen, sondern einfach normale Klamotten machen. Ja, oder normale Klamotten anziehen. Denn es gibt immer noch diesen Passus, dass der Turnierleiter das Recht hat, eben, auch wenn es regelkonform ist, eben auf, weil es gegen Sitte und Anstand verstößt, das Paar zu disqualifizieren. Also da bitte trotzdem drauf achten, dass wenn ihr sagt, ah ja, aber das kriegen wir schon so hin, wenn wir da noch einen Zentimeter wegnehmen und da hier noch Hautfarben und ne, deswegen da auch drauf achten, das kann immer der Turnierleiter trotzdem so entscheiden. Ne? Das ist auch schon passiert, also es ist nicht so, dass das nicht passiert ist, sondern da muss wirklich drauf geschaut werden. Dann kommen wir zu der Kleiderordnung für die E-Klassen, für die D-Klassen und für die C-Klassen. Da ist eine Klasse ausgenommen, das ist nämlich die Kinder, die U8 und die Kinder 1-2 C-Klasse. Das ist ja WDSF-Kleiderordnung, deswegen ist die da rausgenommen. Wir kümmern uns ja eh nur um die D-Klassen hier oder um die E-Klassen. Das heißt, da braucht man sowieso keine Gedanken machen. Was ich hier sagen möchte, ist, dass Kleidung und Make-up dem Alter und dem Niveau der Tänzerinnen angepasst sein müssen. Das heißt, bei einem Kinder-D-Turnier ist Make-up komplett nicht erlaubt. Also gar nichts erlaubt. Das ist auch nochmal wichtig zu wissen, gar nichts erlaubt. Bei einer Hauptgruppe D Lateinstandard ist etwas Make-up erlaubt. Ne? Aber hier steht eben Alter, nicht nur altersgerecht, sondern auch niveaugerecht. Das heißt, wenn man gerade anfängt, kann man nicht wie eine S-Klassendame sich schminken, denn es ist noch nicht, ne, auf dem passenden Niveau. Aber da kommen wir gleich noch zu. Ich wollte nur mal sagen, dass das direkt in den ersten paar Sätzen dieser Kleiderordnung für die D-Klassen drinsteht. Da muss man gar nicht weit scrollen, sondern das steht direkt am Anfang. Was dann auch noch sehr häufig passiert, ist, dass Applikationen auf den Kleidern in der D-Klasse irgendwo angebracht sind. Und das ist auch nicht erlaubt. In der D-Klasse. In der D-Klasse ist es nicht erlaubt, irgendeine Applikation auf dem Kleid zu haben. Jetzt fragt ihr euch vielleicht, okay, was heißt denn Applikation? Gute Frage. Es gibt zwei Arten von Applikationen. Es gibt einmal eine Applikation mit Leuchteffekt und einmal eine Applikation ohne Leuchteffekt. Zum Beispiel mit Leuchteffekten sind Strass, Pailletten, Tropfen, Perlen, Steine, Broschen, Nieten aus Metall. Also irgendwas aus Metall. Es kommen nachher immer noch ein paar Ausnahmen, aber das sind erstmal so, was irgendwie mit Leuchteffekt hat. Na, da gibt es natürlich noch mehr Sachen. Das ist jetzt nicht nur alles, sondern solche Sachen sind eben Applikationen mit Leuchteffekten. Ohne Leuchteffekte wären zum Beispiel Federn, Blumen, Maschen, Fransen, Spitzen, Bänder, Bordüren, Scherben, Rüschen. Sowas in der Art. Ne? Alles, was zusätzlich auf den Kleidern angebracht ist, nicht der Grundstoff. Alles, ne? Deswegen ist das eine Applikation. Das ist auch die Definition, steht auch nochmal oben drüber. Schmuckapplikation, Zierat ist alles, was auf dem Grundstoff, auf den Schuhen, im Haar oder auf der Haut angebracht ist. Da wird halt nicht nur das Kleid mit spezifiziert, sondern alles, was irgendwie extra noch drauf geklatscht wurde, auch auf den Schuhen. Ist eben in der D-Klasse nicht erlaubt. Genau, dann haben wir eben nochmal die Definition eine wichtige Definition, auch für mal für die Herren was Wichtiges, denn es gibt einen Man's Top Opening Point, das, wie man den auch im Fachjargon nennt, den Top, das ist der Ausschnitt des Herren, wie hoch der sein darf oder wie tief der sein darf, denn es ist in der D-Klasse nicht erlaubt, mit einem offenen Hemd zu tanzen. Das muss man nämlich auch wissen. Es ist in der D-Klasse ist die Kennzeichnung für den Herrenausschnitt das Schlüsselbein. Das heißt, bis zum Schlüsselbein darf das Hemd nur geöffnet sein. Also wenn ihr ein Hemd mit Knopfleiste anhabt, dann ist es eigentlich nur der erste Knopf, der auf sein darf. Ne? Der ist ja irgendwo hier, irgendwo da. Dann ist das so gerade noch Schlüsselbein. Das ist dann alles okay. Wenn es der zweite Knopf ist, dann ist das schon so ein bisschen Brustbein. Das ist dann schon zu viel. Also da bitte auch darauf aufpassen. Make-up, hatte ich ja schon gesagt, ist für die Kinder sowieso nicht erlaubt und für die Hauptgruppe nur dem Niveau entsprechend. Das beinhaltet Gesichts-Make-up, das beinhaltet Selbstbräuner, das beinhaltet Nagellack, künstliche Fingernägel, künstliche Wimpern. Das zählt alles unter Make-up. Also da auch drauf aufpassen, ja, da steht aber, Wimpern stand da nicht, da stand nur Make-up. Ja, aber Make-up ist der Oberbegriff für eben diese ganzen gerade aufgelisteten Sachen. So. Ja, dann kommen wir mal zu ein paar wichtigen Sachen für die Kleiderordnung oder für die Turnierkleidung. Also, wie schon gesagt, der Herr hat das Top, ne, das Schlüsselbein darf maximal zu sehen sein oder darf der Ausschnitt bis maximal gehen. Dann ist ein geschlossenes Oberteil, lange oder kurze Ärmel dürfen es sein, das ist egal, in jeder Farbe außer Hautfarbe natürlich. Ne? Dann ist ein T-Shirt ohne Arme nicht erlaubt. Ne? Kurze Ärmel sind immer noch Ärmel, also so ein Tanktop ist nicht erlaubt. Dann ist eine Krawatte oder eine Fliege erlaubt. Das darf auch, die darf dann aber auch nicht leuchtend sein. Also es darf dann nicht irgendwie, also nicht mit Leuchteffekten, also darf dann nicht eine Paillettenfliege oder sowas sein, sondern eine ganz normale Satinfliege sind das meistens. Dann ist es eine lange Hose ist erlaubt, in jeder Farbe außer der Hautfarbe und es darf auch eine Jeanshose sein. Das heißt, wenn ihr mit einer hautfarbenen Hose ankommt auf das Turnier und der Turnierleiter sagt, ja, tut mir leid, das ist nicht erlaubt, und ihr sagt, ja, ich habe aber keine andere Hose dabei, nur meine Jeans. Dann sagt der Turnierleiter, ja, schön, dann ziehen Sie das bitte an. Ne? Und dann dürft ihr in der Jeans tanzen. Oder müsst ihr in der Jeans tanzen. Dann ist wichtig, dass alle Stoffe für Oberteile und Hosen für den Herren blickdicht sein müssen. Die Stoffe, die teilweise oder komplett transparent und durchscheinend sind, sind nicht erlaubt. Also das ist für den Herren in der D-Klasse eben wichtig, dass alles blickdicht sein muss. Erlaubte Stoffe sind Baumwolle, Polyester, Lycra, Crepe, Jeansstoff, Samt, auch schon in der D-Klasse, ist nicht Leuchteffekt. Also das ist auch möglich. Und eben Stoffe mit Leuchteffekt sind nicht erlaubt. Das heißt, Samt gehört nicht zu einem Stoff mit Leuchteffekt. Die Ausnahme, da gibt es eine wichtige Ausnahme zu, ist ein Satinstreifen an der Hose. Der ist an der Hosennaht, so an der Seite, der ist erlaubt. Also das ist die einzige Ausnahme, wo irgendwie was mit Leuchteffekten sein darf, da an der Seite. Ja, für die Damen ist es etwas komplizierter. Da gibt es auch sehr, sehr häufig Rückfragen zu, ob dieses Kleid erlaubt ist oder nicht erlaubt ist. Ne? Da muss man sich immer mal wieder mit beschäftigen. Also es ist ein Kleid in jeder Hautfarbe außer Hauptfarbe ist erlaubt. Die geschlossene Rocklänge, das ist sehr, wie häufig das falsch gemacht wird, die geschlossene Rocklänge darf nicht kürzer, wie steht es hier geschrieben, geschlossene Rocklänge nicht kürzer als 10 cm oberhalb des Knies endend. Wenn ihr einen Rock habt, der 10 cm oberhalb des Knies endet, aber an der Seite einen Schlitz hat, der nochmal 5 cm nach oben geht, ist die geschlossene Rocklänge nicht 10 cm oberhalb des Knies, sondern 15 cm. Das ist sehr häufig ein Fehler, den viele Leute machen. da, wenn sie ein Kleid kaufen, dass da ein Schlitz ist und sie sagen, ah, die geschlossene Rocklänge ist ja easy, die ist ja nach unten, unterm Knie ist ja gar kein Problem, aber der Schlitz geht fast bis zum Hüftknochen hoch. Das ist nicht die geschlossene Rocklänge. Da bitte noch auch beim Kauf von neuen Kleidern darauf achten. Wenn ihr das trotzdem habt, kann man den Schlitz dann einfach immer zunähen. Ne? Auch bei Kleidern darauf achten, die so einen schrägen geschlossenen Rock haben, da zählt der höchste Punkt, nicht der tiefste Punkt. Ne? Also da, wir haben schon alles erlebt. Die Saumabschlüsse, das ist ja unten am Rock, das Ende, die dürfen in Farbe des Kleides dürfen sein, zum Beispiel Kreolinband oder Angelschnur. Die Ausnahme ist, dass die Angelschnur nicht in der Kinder 1 und 2 erlaubt ist. Das ist die Angelschnur, das ist dann so wirklich, dass das so, sich so wellt. Ne? Das darf nicht sein in der Kinder 1 und 2. So, dann muss es nicht ein Kleid sein, wer natürlich kein Kleid hat, sondern es kann auch ein Oberteil mit langen oder kurzen Ärmeln sein und oder Träger in jeder Farbe, außer wieder Hautfarbe. Aber ihr seht, Hautfarbe ist eigentlich immer erstmal in den D-Klassen, ne? Komplett weglassen, einfach ignorieren, gar nicht anfassen. Da kann man nämlich immer sehr viel falsch machen. Und dann gibt es eine zusätzliche Sache, die vor ein paar Jahren neu dazugekommen ist. Die Ärmel, Schultern, das Dekolleté oberhalb der Intim-Area. Die Intim-Area ist vor allen Dingen der Brustbereich und der Höschenbereich. Oberhalb dieses Intim-Areas, das heißt eben Ärmel, Schultern, Dekolleté, und der Rücken dürfen auch transparent oder teilweise durchscheinend in jeder Farbe sein. Also das heißt, da kann wirklich so ein bisschen nett sein und durchscheinend oder auch transparent sein, das ist kein Problem. Was dann aber ein Problem ist, wenn ihr ein Oberteil kauft, was hier so an den Schultern so schönes Netz hat, dass da was drauf genäht ist, das ist wieder eine Applikation, weil der Grundstoff ist Netz. Alles, was auf dem Grundstoff drauf ist, ist eine Applikation und die ist natürlich nicht erlaubt. Also bitte darauf achten, dass nichts auf dem Grundstoff drauf genäht ist, wenn ihr Netz oder durchscheinend oder transparent haben wollt. Die erlaubten Stoffe für Oberteile, Röcke, Kleider und Hosen sind Baumwolle, Polyester, Lycra, Crepe, Jeansstoff, Samt und so weiter. Das heißt, ihr dürft auch als Dame eine Jeans anziehen, wenn der Turnierleiter sagt, das Kleid ist nicht erlaubt und ihr sagt, ich habe kein anderes Kleid mit, ich habe nur eine Jeans. Perfekt, dann tanzen wir das doch in Jeans. Also das geht auch. Die Höschen und Unterwäsche in Hautfarbe sind auch nicht erlaubt. Das gilt vor allen Dingen für Kleider, die keine eingenähtes Höschen haben, ne? Da also bitte darauf achten. Stoffe mit Leuchteffekten sind auch nicht erlaubt und Tangas sind auch nicht erlaubt. Dann, ja, das war es eigentlich zu diesem Teil. Was wir jetzt haben, ist, Applikationen haben wir ja schon einmal kurz angesprochen. Applikationen sind für beide, Herr und Dame, nicht erlaubt. Stoffe mit Leuchteffekten sind für beide nicht erlaubt. Transparente Stoffe sind für beide nicht erlaubt. Mit Ausnahme für die Dame, wie gesagt gerade, Schultern, Ärmel, Dekolleté und der Rücken natürlich und oberhalb des Intimbereichs. Hautfarbene Stoffe sind für beide nicht erlaubt. Der persönliche Schmuck ist erlaubt. Das heißt, wenn ihr eine Kette von euren Eltern zum Geburtstag geschenkt bekommen habt, wo mit eurem Anfangsbuchstaben ist das natürlich persönlicher Schmuck, der ist okay. Da ist aber auch wieder eine wichtige Sache zu sagen, denn wenn es ein Rosenkranz ist, diese Regel wurde vor allen Dingen wegen Rosenkränzen eingeführt, die hier runterhängen und dann unten noch so einen schönen langen 10 cm Teil unten dran haben, die können von einem Turnierleiter als wirklich oder die können ja zu Verletzungen führen. Wenn ich jetzt Spins mache und die Kette ist 20 cm von meinem Körper weg, die kann jemandem wirklich Schaden zufügen. Da kann der Turnierleiter auch sagen, die muss leider abgenommen werden. Dann kommen wir zu Schuhen. Für die Herren und für die Damen gleich, vor allen Dingen Kinder unter 8, Kinder 1, 2 gibt es die Regel, dass erstmal Leder, Lack und Satinschuhe erlaubt sind, aber aus glänzendem und glitzernden Stoffen nicht erlaubt sind. Das gilt auch noch für die Union 1, 2 bis Master 5. Die beiden Sachen, was jetzt noch dazu kommt, Union 1, 2 bis Master 5 in der D-Klasse, dass Strass auf Ösen, Schnallen und dem Steg erlaubt sind. Das wusste ich zum Beispiel auch nicht, dass in der Union 1D zum Beispiel dieser Strass auf den Ösen erlaubt ist. Also da gibt es ja auch so Schuhmodelle, wo eben die Schnalle so mit Strasssteinen versehen ist. Die ist in der Union 1D schon erlaubt. Schuhabsätze, auch eine ganz wichtige Sache. Kinder in der Kinderklasse bis zur Union in der Kinder 1-2 U8 gibt es eine Maximalhöhe, die für den Herren 2,5 in Standard Latein ist, in der, für die Damen Standard Latein 3,5 und es muss Blockabsatz sein. Das ist auch immer sehr wichtig, für Kinder muss es Blockabsatz sein. Dann in der Union 1 kann in Standard darf es maximal 2,5 sein und in Latein maximal 3,5. Dann bei den Damen, Standard und Latein darf es maximal 5 cm sein in der Union 1 und dann ab der Union 2 Klasse gibt es keine Einschränkungen mehr. Da dürft ihr machen, was ihr wollt, aber da ist man dann eigentlich schon, dass der Herr in Standard immer noch den 2,5er anhat, in Latein den 3,5er und die Damen ab der Union 2 dann immer noch eigentlich bei 5 cm bleiben und dann mal so irgendwann in der Hauptgruppe vielleicht auf eine 7 gehen, aber das alles darüber, da sollte man schon ein paar Jahrzehnte getanzt haben. Es gibt auch ein paar Söckchen, die wichtig sind. Für die Herren gibt es keine Einschränkungen. Juhu, also ne, ihr könnt anziehen, was ihr wollt. Ihr dürft die, im Sommer dürft ihr die Weihnachtssocken anziehen, das ist kein Problem. Ob das eine gute Entscheidung ist, ist was anderes, aber ihr dürft es. Ne? Kinder bis Jugend, für die Damen dürfen farbige Socken, farbige kurze Socken anziehen. Eine einfarbige Strumpfhose ist auch erlaubt. Netzstrümpfe sind allerdings nicht erlaubt. Das ist auch immer wichtig zu wissen. Ja, das ist auch eine Strumpfhose, aber es ist eine Netzstrumpfhose, die ist eben nicht erlaubt. Dann ab der Hauptgruppe bis in den Master 5. Herren immer noch keine Einschränkung und für die Damen dürfen jetzt auch Netzstrumpfhosen anziehen. Die einfarbigen Strumpfhose bleibt weiterhin erlaubt. Wir haben bei der Frisur gibt es auch eine Einschränkung. Es darf nämlich weder für den Herren noch für die Damen von der U8 bis zur Master 5 in der D-Klasse kein Haarschmuck sein, kein farbiges Haarspray und kein glitzerndes Haarspray. Also so, ne, kennt ihr ja Karneval, dass man da so Glitzer-Haarsprays auch mal benutzt, aber die sind weder für die Kinder noch für die Masters erlaubt. Make-up ist für Kinder 1 bis Junioren 1 oder U8 bis Junioren 1 nicht erlaubt, weder für Damen noch für Herren noch Standard noch Latein. Und dann eben ab der Union 2D ist ein altes, gerechtes, ein nicht übertriebenes Make-up auf jeden Fall erlaubt. Und da bitte nochmal dann daran denken, dass Make-up auch Fingernägel und was weiß ich nicht alles beinhaltet. Der Schmuck, nicht der persönliche Schmuck, ist auch nochmal ganz wichtig, denn in allen Altersklassen, das heißt U8 bis Master 5, ist es für den Herren in Standard und in Latein erlaubt, Hosenträger anzuziehen. Das, ne, wer also sagt, ich finde Latein-Hosenträger finde ich cool, kann das anziehen, kein Problem, sind erlaubt. Krawattennadeln, Kragenknöpfe, Manschettenknöpfe und Gürtelschnallen sind auch erlaubt, sie gelten nicht als Schmuck. Das gilt auch für Latein, das muss man nicht nur in Standard anziehen. Wer sagt, ich finde den Look einfach cool für Latein, kann das gerne machen, kein Problem. In Standard und in Latein für die Dame, U8 bis Master 5, Schmuck als Kleidung, als Teil der Kleidung, ist nicht erlaubt. Das, dazu zählen zum Beispiel Schals oder Handschuhe. Die sind nicht erlaubt. Gürtelschnallen sind erlaubt, denn sie gelten nicht als Schmuck. Und nochmal zum Thema Schuhe, hatte ich ja schon was zu gesagt, Handschuhe. Wer sich da nochmal ein bisschen tiefer auseinandersetzen möchte, auch für alle, die schon 1000 Turniere getanzt haben, der kann nochmal in den Tanzspiegel vom März 2024 reinschauen. Denn dort gab es ein Interview mit Ines und Thomas Barbian, das sind ja die Besitzer der Tanzmaus, dem Fachgeschäft für Tanzschuhe. Die haben da ein Interview gemacht und die haben da wirklich tolle Sachen auch erzählt, wie man die Tanzschuhe instand hält, wie man sie richtig pflegt und was man mit den Tanzschuhen zum Beispiel nicht machen sollte oder welche Passform sie haben sollten. Also da nochmal reinschauen, wer nochmal ein bisschen Näheres über Tanzschuhe an sich erfahren möchte, denn das war wirklich, wirklich gut, das auch nochmal zu hören. Also März 2024, die Ausgabe vom Tanzspiegel, das Interview mit Ines und Thomas Barbian. Und wenn ihr dann eure passende Turnierkleidung gefunden habt, gibt es noch eine ganz wichtige Sache, die auf den oft auf den Turniersachen oder auf den Trainingssachen, die ihr auch kaufen könnt, zu finden sind. Denn dort sind nämlich auch manchmal Labels von den Produzenten dieser Sachen zu finden. Und da gibt es auch eine ganz wichtige Sache, denn da gibt es eine Regel zu, einmal wo diese Embleme nur sein dürfen und auch wie viele es nur geben darf. Da gibt es auch einen extra Paragraphen in der TSU für, und zwar dürfen im Paar, also wenn ihr Solo tanzt, ist das natürlich dann noch ein bisschen anders, aber im Paar dürfen maximal 5 Sponsoren-Embleme zu finden sein, und zwar darf der Herr 3 davon tragen und die Dame maximal 2 davon tragen. Und die Embleme dürfen ausschließlich nur an der Taille, der Brust oder an den Ärmeln angebracht werden. Ne? Das heißt, bei Standard an einem Frack zum Beispiel ist das immer an der Brust, weil da die Taille natürlich nicht so gut sichtbar ist. Oder bei Latein ist es dann auch manchmal an den Ärmeln oder an der Taille da, wo der Hosenbund sitzt. Ne? Also das sind die einzigen Plätze, wo das zulässig ist. Also da auch drauf achten, dass man nicht da am Hals zum Beispiel, gab es mal vor ein paar Jahren so eine Strittigkeit, ob man das darf oder nicht, wenn das ein Rolli ist, ne? Dass man dann eben am Hals einen so ein Sponsor-Emblem hat, aber da bitte auch dann drauf aufpassen. So, dann sind wir eigentlich, wir haben unsere Turnierklamotten, wir haben unsere Choreografien, wir sind angemeldet für das Turnier. Was fehlt denn jetzt noch? Ja, wie wir denn aussehen neben den Turnierklamotten, nämlich es geht um unsere Haare, die Frisuren. Also, es ist so, dass wenn ich zum Beispiel selber auf einem Turnier werte und ich offene Haare sehe, in Latein vor allen Dingen, wenn die Damen sich dann schnell drehen und die Haare sind komplett offen, dann lenkt mich das sehr ab, um den Rest des Körpers anzuschauen. Denn ich muss ja sehen, wie ist die Rhythmik, wie ist der Körperrhythmus, wie ist die Hüftarbeit, wie ist die Fußarbeit, wie ist die Haltung im Körper. Und diese Bewegung der Haare die ganze Zeit ist sehr ablenkend und es hat leider einen unterbewussten negativen Einfluss. Das kann ich auf jeden Fall so sagen, dass das kein Vorteil ist, wenn man lange offene Haare hat. Was macht man am besten? Die Herren, egal was für eine Frisur sie haben, die Haare müssen in irgendeiner Weise schon fixiert werden. Ich habe ja auch ein bisschen längere Haare, dass das nicht die ganze Zeit so rumwirbelt, sondern dass das immer schön fixiert ist, dass man wirklich da auch nicht plötzlich mal irgendwie Haare im Gesicht hat und die dann sich so rausstreichen muss, sondern auch da, dass das vollkommen man sich auf den Tanz fokussieren kann und auch die und dass das auch sehr gepflegt und schön fixiert aussieht, ne? Dann sieht das schön zurechtgemacht aus. Für die Damen das Gleiche. Bei Kurzhaarfrisuren kann man natürlich nicht erwarten, dass sie das irgendwie versuchen, zu einem Dutt oder so zusammenzustecken, sondern da reicht es auch mit Haarspray dann zu fixieren, dass das nicht die ganze Zeit rumfliegt oder im Gesicht hängen bleibt. Bei langen Haaren ist es auf jeden Fall ratsam, das entweder in einem Pferdeschwanz zu machen, aber auch wirklich in einem festen Pferdeschwanz, dass das nicht nach einem langsamen Walzer schon sich das Gummiband löst und man jedes Mal einen neuen Pferdeschwanz sich machen muss, sondern entweder eben diesen Pferdeschwanz oder die langen Haare direkt fest zu einem Dutt zusammenzustecken. Ne? Das ist auch immer so eigentlich für eine D-Klasse immer so die Standard Sache, die man als erstes macht, dass man erstmal sagt, okay, wir machen jetzt einfach mal mit langen Haaren einen Dutt, denn das ist einfach ja, das Einfachste von den guten Sachen. Es ist natürlich nichts mit den Haaren zu machen, ist natürlich am einfachsten, aber wenn es eine wirkliche gut aussehende Turnierfrisur auch schon in der D-Klasse sein soll, dann ist es auf jeden Fall ratsam, auch für Latein einen Dutt zu machen. Wie macht man denn einen Dutt? Also ich habe in meinem Leben auch noch nie einen Dutt gemacht. Ich habe meinen Damen eigentlich immer dabei assistiert, aber noch nie selber einen gemacht. Das heißt, es wird aber jemanden bei euch, entweder euer Trainer oder Vereinskameraden, die ihr habt, jemand sein, der euch dabei helfen kann, das mal auszuprobieren, wie das geht. Vielleicht gibt es auch in der Nähe irgendwie von eurem Verein irgendwie einen Workshop, wo ihr euch anmelden könnt, um so Turnierfrisuren mal auszuprobieren. Das heißt, in einem anderen Verein, der bei euch in der Nähe ist, der vielleicht gerade mal so einen Workshop anbietet. Oder ansonsten könnt ihr natürlich auch bei YouTube oder auf anderen Social-Media-Plattformen auch irgendwelche Tutorials finden, wo Turnierfrisuren gemacht werden. Bitte da auch darauf achten, dass das wirklich für Tanzsport-Turnierfrisuren sind. Denn da gibt es natürlich auch verschiedene Variationen oder Möglichkeiten, normal Haare zu machen. Deswegen würde ich das immer, sage ich das immer mit dazu. Also wenn ihr euch irgendwelche Tutorials bei YouTube oder so anguckt, bitte, dass das vom Tanzsport Leute sind, die das da zeigen und nicht sagen, so ja, ich mache jetzt für eine Hochzeit mal eine Frisur, denn die wird nicht halten über die Zeit. Denn es ist ja schon ein Sport, den wir machen. Das heißt, wir werden schwitzen, dementsprechend wird aus den Haaren, aus den Poren dort auch Schweiß rauskommen. Und wenn das nicht fixiert genug ist, dann wird sich das sehr schnell auflösen. Ne? Denn der Schweiß, der wird den Haarlack oder das Haarspray auflösen oder das Gel, wenn es nicht genug ist, wenn es nicht fest genug ist. Ne? Deswegen da immer darauf achten, wenn ihr so Tutorials anguckt, dass auch da über Turniersport dieses Tutorial ist. Dann ist ganz wichtig, wenn ihr dann jemanden gefunden habt oder der euch das mal beibringt oder ihr das selber irgendwo gefunden habt, dann ist es sehr, sehr wichtig, vor dem ersten Turnier das mehrfach an euch selber auszuprobieren. Dass ihr selber das machen könnt alleine und dass die Zeit, für die ihr dafür braucht, sich reduziert. Denn das erste Mal wird lange dauern, dass das richtig sitzt. Deswegen ist es sehr wichtig, das oft zu wiederholen. Nicht, wenn ihr am ersten Tag um 10 Uhr das Turnier habt, dass ihr dann um 8 Uhr aufsteht und dann sagt, so jetzt mache ich mal zum ersten Mal meine Haare, das wird leider nicht mehr klappen. Das ist dann zu spät. Ne? Also deswegen auf jeden Fall ausprobieren, dass das klappt und dass ihr dabei auch keinen Stress oder nicht mehr so viel Stress empfindet, wenn es ans Haare machen geht, sondern dass ihr sagt, okay, das ist etwas, was ich jetzt schon 5-6 Mal gemacht habe, das geht jetzt etwas leichter, ohne Probleme und dann werdet ihr auch merken auf dem Turnier, ob das mit den Haaren gut geklappt hat, ne? Ob die am Ende immer noch halten oder ob ihr sagt, okay, da muss ich vielleicht an der Stelle nochmal mit Gel und mit Lack beim nächsten Mal ein bisschen nachhelfen. Dann ist es eigentlich auch sehr wichtig, wenn wir jetzt uns ganz kurz vor dem Turnier befinden, sagen wir mal 1, 2, 3, 4 Tage vorher, wir haben das Turnier gemeldet, wir sind bestätigt, wir haben uns um Klamotten gekümmert, um Schuhe gekümmert, wir haben uns auch um Frisuren gekümmert, dann ist es sehr, sehr wichtig, dass wir uns bereits paar Tage im Vorhinein damit beschäftigen, wie wir denn überhaupt zum Turnier kommen, beziehungsweise wie ist denn der Zeitplan für mich für das Turnier oder für den Turniertag. Was wir immer gemacht haben, was ich auch immer gemacht habe, ist, dass wir einfach rückwärts gerechnet haben, unsere Startzeit genommen haben. Das heißt, man kann ja mal sagen, okay, 12 Uhr ist meine Startzeit der Jugend D Latein. Das heißt, ich möchte am besten, ist immer so eine, das ist natürlich auch immer individuell, aber so 60 bis 90 Minuten vor Startzeit möchte ich am Turnierort sein. Also ich möchte da nicht erst ankommen mit Parken, sondern ich möchte am Turnierort in der Halle 60 bis 90 Minuten vorher da sein, dass ich auch ankommen kann, entspannen kann, dann langsam aufwärmen kann und was nicht immer. Ne? Das ist halt eine große Zeit. Darüber werden wir dann auch beim später nochmal reden. Also diese 60 bis 90 Minuten vorher möchte ich da sein. Das heißt, wenn ich um 12 Uhr starte, 10.30 Uhr bis 11 Uhr möchte ich irgendwie da sein. Dementsprechend muss ich dann meine Anfahrt planen. Fahre ich mit dem Auto oder fahre ich mit der Bahn? Ich würde da sehr stark von abraten, mit der Bahn zu fahren. Vor allen Dingen, wenn es weitere Strecken sind. Also wenn ich jetzt in Düsseldorf wohne und mein Turnier ist in Münster, würde ich davon abraten, mit der Bahn zu fahren, denn da kann man sich einfach nicht darauf verlassen, dass man da wirklich pünktlich ankommt. Dementsprechend muss man dann schauen, fahre ich mit dem Auto, fahre ich mit der Bahn, und die Anfahrtszeit mit Stau, ne, möglichst großzügig kalkulieren, dass man dann eben auch rechtzeitig einen Parkplatz finden kann und rechtzeitig dann da ist. Das heißt, wenn wir sagen, 10.30 Uhr wollen wir am Austragungsort sein, wir müssen eine Stunde fahren, 9.30 Uhr sollten wir dann losfahren, sollten wir im Auto sitzen, losfahren, ne? Nicht erst aus der Haustür gehen und dann nochmal 20 Mal zurücklaufen, weil man noch was vergessen hat, sondern dann will man wirklich losfahren, dann eben nochmal zurückrechnen, okay, wir wollen 9.30 Uhr losfahren. Ich muss meine Haare machen, gegebenenfalls ein bisschen Make-up machen. Wie lange brauche ich jetzt, nachdem ich das mehrmals geübt habe mit dem Haare machen? Vielleicht brauche ich eine Stunde, vielleicht brauche ich 45 Minuten. Kann ja einfach mal eine Stunde sagen. Das heißt, ich muss um 8.30 Uhr mit den Haaren spätestens anfangen, dass ich dann auch komplett entspannt meine Haare machen kann, das Make-up machen kann, ohne mich groß unter Stress zu setzen. Dann natürlich sollte ich noch irgendwas essen, ne? Also Frühstück wäre auch nicht schlecht. 12 Uhr ist jetzt nicht mehr ganz so früh, das heißt, da kann man noch gut frühstücken. Natürlich sollte es kein Riesensteak oder sowas sein morgens, ne? Sondern man sollte ein gutes Frühstück, aber ein leichtes Frühstück machen. Da könnt ihr euch wahrscheinlich auch noch sehr gut oder über andere Kanäle noch Infos holen, was man an so einem Sporttag essen sollte, der ja etwas länger ist. Also da könnt ihr euch auch noch gut informieren. Halbe Stunde Frühstück, ne? Das heißt, wir sind jetzt schon um 8 Uhr zurück gerechnet. Dann ist natürlich wichtig, dass ihr eine Tasche bzw. einen Koffer habt, wo alle möglichen Sachen drin sind. Das solltet ihr wahrscheinlich nicht an dem Tag erst packen, sondern am Abend vorher, dass da nicht zu viel Stress ist. Aber ihr solltet das nochmal checken, ob alles drin ist, ob ihr nichts vergessen habt. Das heißt, auch nochmal da, Viertelstunde, halbe Stunde für einplanen, dann sind wir schon 7.30 Uhr. Ne? Also das Turnier fängt 12 Uhr an, 7.30 Uhr muss ich spätestens aufstehen, um alle Sachen, die ich machen muss, wirklich entspannt mit Puffer ohne Probleme abarbeiten kann. Also da seht ihr, dass das, wenn ich um 12 Uhr Termin, 12 Uhr Turnier habe, kann ich nicht erst um 10 Uhr aufstehen und dann mal eben hinfahren, ne? Sondern es muss stressfrei sein und ihr sollt ja auch Spaß haben. Und wenn ihr Stress habt, dann wird das keine gute Erfahrung für das erste Turnier, weil ihr werdet sowieso Stress ohne Ende haben, weil es euer erstes Tanzturnier ist. Ne? Das wird auf jeden Fall passieren. Was kommt denn in so eine Tasche bzw. in so einen Koffer rein? Also den man am Abend vorher, spätestens vorher packen sollte. Also was wichtige oder gute Sachen sind, ist auf jeden Fall Wasser. Ne? Dann müsst ihr das nicht vor Ort selber kaufen. Etwas Obst, vielleicht so eine Banane, ne? Ein Apfel oder sowas. Ein paar Snacks. Das können Süßigkeiten sein, nicht zu viel. Ihr wollt keinen Zuckerschock vor dem Turnier erleiden. Oder ein paar Nüsse. Ne? Es ist sehr wichtig, dass ihr auch Salz, also Natrium, wieder in den Körper reinbekommt, nachdem ihr viel geschwitzt habt. Das heißt, Nüsse sind da sehr gut. So ein paar Erdnüsse, die einfach gesalzen sind, das reicht schon. Oder ihr macht euch in das Wasser, so anderthalb Liter Wasserflasche, eine Prise Salz, eine Prise Zucker rein. Das ist schon ein super isotonischer Drink. Das wurde uns auch beim Bundeskader immer gesagt. Wir brauchen kein Powerade kaufen oder was auch immer. Es reicht Wasser, Prise Salz, Prise Zucker. Und dann ist das schon ein sehr guter isotonischer Drink, den ihr haben könnt. Und das ist dann wirklich eigentlich auch nicht, fällt nicht geschmacklich sehr auf. Also das ist alles okay. Dann ein vollgeladenes Handy mit der ID-Karte, denn am Turnierort möchte man die ID-Karte auch manchmal sehen. Deswegen da auch bitte darauf achten. Geld mitnehmen, Bargeld, denn es fallen bei den meisten Turnieren, vor allen Dingen im Hauptgruppenbereich, Startgebühren an. Deswegen da auch immer informieren vorher in der Turnierdatenbank oder auf der Website von dem Veranstalter. Dort sind eigentlich die meisten Infos immer veröffentlicht. Dann irgendwie eine Schuhbürste für eure Schuhe mitnehmen und vielleicht auch Streuwachs in so einer Tupperdose mitnehmen. Das muss man aber immer am Turnierort gucken, ob man das überhaupt darf. Viele Veranstalter sagen, dass sie oder Ausrichter sagen, dass man kein Wasser, kein Wachs, kein Öl auf den Boden streuen darf. Dementsprechend bitte da auch darauf achten. In so einer Tupperdose, dann kann man nämlich den Deckel einfach umdrehen. Dann hat man, kann man den Streusatz auf den Deckel drauf packen und dann kann man da reintreten auf den Deckel. Dann ist das nicht direkt auf dem Parkett. Aber bitte da auch darauf achten, was in dem Turnierort immer für Aushänge sind. Also nicht das einfach so machen. Dann natürlich ein Handtuch. Wir werden schwitzen. Wir brauchen einen Spiegel. Ne? Falls irgendwie mal was ist, einfach mal einen Spiegel mitnehmen. Sicherheitsnadel für die Startnummer. Es kann sein, dass es keine gegeben werden. Eine DIN A5 Klarsichtfolie ist auch immer eine gute Sache, das einfach mal aus Vorsicht mitzunehmen. Falls es keine Stoffnummern sind, sondern Papiernummern, dann kann man die da reinschieben. Dann vor allen Dingen, wenn man viel schwitzt als Herr, dann kann die Nummer nämlich schnell abreißen. Die Sicherheitsnadeln reißen die dann einfach kaputt. Und diese A5 Sicherheitsfolie oder Klarsichtfolie, die verhindert das so ein bisschen, dass die Nummer zu schnell aufweicht. Immer wichtig auch eigentlich so ein Papier mitzunehmen und Stift, dass man sich mal die Rundenauslosung oder sowas aufschreiben kann. Ersatzschnürsenkel habe ich noch dabei und Ersatzstrumpfhose für die Damen, wenn sie welche haben. Auch nicht unwichtig. Schnürsenkel können immer mal reißen und das ist dann echt doof, wenn man keine dabei hat und der Schuh die ganze Zeit offen ist. Ein bisschen Schminke für die, die es dürfen. Dann gibt es auch immer noch abergläubische Leute, die gerne einen Glücksbringer dabei haben. Das ist natürlich auch möglich. Und natürlich das Allerwichtigste, eure saubere Turnierkleidung. Das ist noch ganz wichtig. Und die Tanzschuhe sind auch noch wichtig. Wer hat, kann auch noch Ersatzschuhe mitbringen. Da kann man dann auch, hat man quasi die Ersatzschnürsenkel direkt inkludiert. Ja, das sind so grob die Sachen, die man vielleicht mal dabei haben sollte. Nicht übertreiben. Ne? D-Klassenturniere sind meistens nicht 6, 7, 8 Stunden lang. Deswegen braucht ihr nicht eine ganze Bananenstaude mitnehmen oder einen ganzen Apfelbaum, sondern einfach da in Grenzen halten. 2, 3 Stunden seid ihr vielleicht da. Dementsprechend ist das noch alles in Grenzen. Was vielleicht auch noch ganz wichtig ist oder viele Leute auch brauchen, ist jemand, der sie begleitet beim ersten Turnier. Denn es gibt wahrscheinlich nichts Schlimmeres, oder was heißt nichts Schlimmeres, aber es gibt für das erste Tanzturnier wahrscheinlich nichts Stressvolleres, wenn man ganz alleine dahin fährt mit dem Partner oder wenn man solo tanzt, dann auch ganz solo. Und dann hat man niemanden, den man kennt, man hat kriegt kein Feedback, man hat niemanden, der irgendwie das aufnehmen kann. Das ist wahrscheinlich nicht sehr von Vorteil. Deswegen fragt auf jeden Fall euren Trainer, ob er euch begleiten kann, denn dann kann er euch direktes Feedback geben, schon nach dem Eintanzen, ob ihr irgendwie vielleicht was anpassen müsst. Und er kann auch euch während des Turniers weiter coachen. Das ist natürlich auch sehr gut, wenn es geht. Fragt Freunde oder Clubkameraden, ob die euch begleiten können, denn die können euch anfeuern. Das ist immer wichtig, wirklich wichtig, das setzt immer neue Kräfte frei. Wenn jemand am Rand sitzt und eure Nummer ruft oder euren Namen ruft und euch eben so anfeuert. Oder eben auch jemanden, der Video machen kann, dass ihr dann in der nächsten Trainingswoche die Videos mal analysieren könnt und mal schauen könnt, was so da passiert ist auf dem Turnier. Ja, und das sind auch schon eigentlich die ganzen Tipps, die ihr braucht, um ein Turnier zu tanzen, um euer erstes Turnier zu tanzen. Und ich hoffe, dass die Tipps euch geholfen haben, dass ihr sie verinnerlicht und dass ihr dann viel Spaß auf eurem ersten Turnier haben werdet. Ich möchte mich auch noch ganz herzlich bei Gitta Koning bedanken, die diese Reihe für den Tanzspiegel geschrieben hat. Und ohne diese Unterstützung hätte ich mit Sicherheit die Folge nicht ganz so ausführlich machen können. Also danke dafür auch. Und ich hoffe, ihr habt Spaß gehabt bei dieser Turniereinstiegsserie, die wir jetzt machen werden. Denn wir sind ja noch nicht beim Turnier angekommen, sondern es kommt ja jetzt wirklich erst das Turnier. Das heißt, die nächste Folge wird dann der Turniertag sein. Und ich hoffe, dass ihr dann auch wieder anschaltet bei der nächsten Folge vom Parkett ans Mikro. Und bis dann. Dankeschön. Tschüss.
Und damit wieder zurück zu eurem Lieblingssegment hier beim tollsten Tanzsport-Podcast der ganzen Welt, nämlich Wer bin ich? Die zweite Ausgabe findet ihr jetzt genau statt. Und wir machen das jetzt so, ich habe mir das ein bisschen überlegt, denn jedes Mal drei Leute rauszusuchen, das ist schon gar nicht so so einfach. Vor allen Dingen auch auf lange Zeit hin gehen mir dann sehr schnell die Leute aus. Ich habe das jetzt so gedacht, dass ich mir zwei Leute nehme und immer eine etwas leichtere Person und eine etwas schwerere Person nehme, dass man auch mal ein bisschen was rätseln muss. Und eine andere Änderung, die ich noch mache, ist, dass ich jetzt alles gendern werde, dass man nicht mehr weiß, ob es ein Mann oder eine Frau ist, die ich suche, sondern dass man da dann auch ein bisschen noch nachdenken muss. Und wir fangen direkt mit der ersten gesuchten Person an. Erster Hinweis, ich bin ein Kind des TNWs. Das ist schon mal so eine regionale kleine Eingrenzung. Dann zweiter Hinweis, ich habe in Blackpool getanzt. Der dritte Hinweis ist, ich habe für den Schwarz-Silber Frankfurt gewertet. Das grenzt es dann doch schon sehr ein. Und der vierte und letzte Hinweis ist, ich bin auch im Fernsehen zu sehen. Das sollte dann eigentlich doch relativ einfach sein. Das war ja auch die einfachere Person. Also, ich bin ein Kind des TNWs, ich habe in Blackpool getanzt, ich habe für den Schwarz-Silber Frankfurt gewertet und ich bin auch im Fernsehen zu sehen. Dann noch unsere zweite Person. Ich bin ebenfalls ein Kind des TNWs. Also da auch das Gleiche. Ich habe auch in Blackpool getanzt und im Jahr 2000 meine Karriere beendet. Das grenzt das dann auch zeitlich noch ein bisschen ein. Ich bin Buchautorin und Gymnastiklehrerin. Und der letzte Hinweis, ich habe als Choreografin an einem Theater gearbeitet. Na, da ist auch eben das Gendern dabei, dass man jetzt überlegen muss, ist es jetzt ein Mann oder eine Frau? Wie auch beim letzten Mal, schreibt es mir einfach. Ich werde das auch wieder in die Insta-Stories reinpacken. Nochmal mit den ganzen Hinweisen, wenn euch das jetzt zu schnell war. Und dann meldet euch einfach. Und dann sehen wir und hören wir uns beim nächsten Mal mit einer neuen Folge von Bucket Out Speedrun. Und natürlich dann auch der Auflösung, wer diese zwei Personen waren. Bis dahin und tschüssi.